Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Peter Zudeik.
C'est des petites sommes. C'est le ministre du budget. Oui, c'est le ministre du budget.
Es handelt sich um kleine Summen, Madame, für den Haushaltsminister. Und dann müssen Sie noch Nicolas Sarkozy finanziell unterstützen. Madame, vergessen Sie nicht die Schecks.
Il faut aussi l'aider. Le troisième, c'est Nicolas Sarkozy.
Oh Dieu, c'est dur d'être modeste quand on a toutes les qualités.
Voilà qu'avec la réforme des retraites.
Seitdem wir die Reformen angegangen sind, werde ich als jemand verschrieben, der zu Frau Betancourt geht, um Umschläge einzusacken. Das ist beschämend und es ist Zeitverschwendung.
C'est une honte, que c'est une perte de temps.
Pas de changement de cap qui ramènerait.
Es gibt keinen Kurswechsel, der ein bisschen Hoffnung in der moralischen Krise bringen würde. Sarkozy macht einfach weiter wie bisher, zufrieden und überzeugt von sich selbst. Die Wahrheit kommt ans Licht. Mit jeder Zeugenaussage wird deutlich, dass es sich um eine Kampagne gegen uns handelt, um einen Komplott. Und ehrlich gesagt, darauf war ich vorbereitet.
Ich stelle fest, die Regierung steckt in einer Krise und damit Frankreich.
Que la crise est au cœur du gouvernement, donc la crise est au cœur de la France.
Szenen einer Affäre, der Betancourt-Affäre. Frankreich steht am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Die Regierung Sarkozy hat einen Skandal nach dem anderen an der Backe. Die pflegelhaften Fußballnationalspieler blamieren mit ihrem Auftritt bei der Weltmeisterschaft die ganze Nation. Die Wirtschaftskrise ist längst nicht bewältigt. Monatelange Streiks, Ausschreitungen in Grenoble und Saint-Aignan. Im dritten Jahr der Regierung Sarkozy bietet Frankreich das Bild eines unreformierbaren Landes mit einer unfähigen Führung. Die Grande Die Nation sieht seit geraumer Zeit ziemlich mickrig aus. Und die Franzosen wissen, wer schuld ist. Nicolas Sarkozy, der angetreten war, die Probleme der Nation mit Schwung und Selbstbewusstsein zu lösen. Stattdessen fällt er durch Affären auf, durch ruppiges Auftreten, durch rassistische Sprüche, durch großspuriges Verhalten. Präsident Bling Bling, diesen Spitznamen hatte Sarkozy bald weg, wegen seines Hangs zur Selbstdarstellung, seines Faibles für Schmuck und Glitzerzeug, Segeljachten, Sonnenbrillen, Armbanduhren. Die Zeiten allerdings, so weiß unsere Frankreich-Korrespondentin Martina Zimmermann, sind vorbei. Nicolas Sarkozy zeigt neuerdings einen gewissen Hang zur Bescheidenheit.
Vorbei sind die Zeiten, als in edle Restaurants auf den Champs-Élysées der Champagner in Strömen floss. Luxusurlaube auf Yachten und Ausflüge in ferne Länder gehören der Vergangenheit an. Die Rolex-Uhr bleibt im Schmuckkästchen. Sogar die traditionelle Gartenparty am Nationalfeiertag im Élysée-Palast wurde abgesagt. Im Angesicht von Krise und Staatsdefizit ist Bescheidenheit angesagt. Nicolas Sarkozy verbringt seinen Urlaub im Ferienhaus seiner Frau am Cap Nègre in Südfrankreich und die gesamte Regierungsmannschaft bleibt im Land, bis auf Premierminister Fillon, der sich einen Toskana-Urlaub gönnt. Auch aus der Staatskasse dürfen sich die Minister nicht mehr bedienen. Weniger Dienstwagen und Chauffeure, Kinder oder Freunde dürfen nicht mehr in Dienstwohnungen beherbergt werden. Zigarren und teure Hotelzimmer auf Kosten des Steuerzahlers sind verbannt. Auf Reisen sind die Amt- und Würdenträger angehalten, in der französischen Botschaft zu nächtigen. Nicolas Sarkozy tut derzeit nichts lieber, als die einfachen Freuden des Lebens zu preisen. Radrundfahrten zum Beispiel. Ich kam schon als Kind oft zum Tour de France. Das gehört zum Glück à la Française. Wir hatten eine große Enttäuschung mit dem Fußball. Nun erleben wir das Glück, die Radfahrer zu sehen. Vor der laufenden Kamera begrüßt Lance Armstrong seinen Freund Nicolas. Der erzählt, er habe am letzten Sonntag bei uns im Süden das Rad ausprobiert, das ihm der siebenmalige Sieger des Tour de France geschenkt habe. Wir sind zwei alte Typen, die Fahrräder mögen, erklärt Armstrong. Mit einem Unterschied, kommentiert Sarkozy. Er kann noch Präsident werden, aber ich nicht mehr Champion.
Lui, il peut devenir président. Moi, je peux pas devenir champion. C'est fini pour moi.
Mettez-vous sur la photo, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous en prie.
Braun gebrannt und gut gelaunt lässt sich der französische Präsident mit den diesjährigen Tour de France-Gewinnern ablichten. Kein wütendes Wort ist von ihm zu hören. Vorbei ist es auch mit dem aggressiven Ton. Nicolas Sarkozy, der Bürger schon mal mit einem "Trau dich nur her, du Idiot" anmotzte, lächelt freundlich und gibt sich sympathisch. Auch im Ausland schmeichelt er. Früher sprach er Tacheles, verletzte die Afrikaner, als er in der Universität von Dakar verkündete, sie hätten in ihrer Geschichte noch keinen Platz für menschliches Abenteuer und Fortschritt gemacht. Bei seiner Reise nach Andorra am gestrigen Donnerstag hingegen gab er Komplimente.
Vos parents, vos grands-parents, vos aïeux.
Eure Vorfahren haben hart gearbeitet, um das heutige Andorra aufzubauen. Sie sagten ihren Kindern die Wahrheit, sie haben sich dieses Land verdient. Viele Völker sind untergegangen, ihr aber habt euch über Jahrhunderte gehalten, dank Arbeit, Stolz, Mut und Entschiedenheit. Sympathisch und bescheiden, und kaum einer fragt kritisch nach. Die Bosse der Privatsender sind enge Kumpels. Und auch im öffentlichen Rundfunk ernennt Nicolas Sarkozy die Intendanten nun höchstpersönlich. Am 13. Juli fragte der Interviewer im Staatsfunk nicht übermäßig nach dem Finanzskandal um die L'Oréal-Milliardärin Betancourt. Das Fernsehinterview fand übrigens in einer traurigen Ecke der Terrasse des Élysée-Palastes statt. Den Gartentisch schmückte nicht einmal ein Tischtuch. Seit Beginn seiner Amtszeit hat Präsident Sarkozy viermal beteuert, er habe sich geändert. Aber wie sagt der Franzose so schön, chassez le naturel et revient au galop. Das bedeutet, dass trotz aller Bemühungen doch immer wieder der Alte zum Vorschein kommt. Wenn es irgendwo brennt, ist Nicolas Sarkozy zur Stelle und droht, dem Sündenbock den Garaus zu machen, ob es sich dabei um das fahrende Volk, eine rebellische Vorortjugend oder um echte Banditen handelt.
HR2, der Tag. Nicolas Sarkozy war als Saubermann angetreten. Er wollte der Korruption den Kampf ansagen. Dabei umgab gerade er sich von Anfang an mit Freunden aus Wirtschaft, Geld, Adel und Schaugeschäft, zeigte sich gern mit Reichen und Superreichen Frankreichs. Für viele Franzosen passt deshalb die Affäre Betancourt ganz gut ins Bild. Liliane Betancourt, größte Steuerzahlerin Frankreichs und Hauptaktionärin des größten Kosmetikunternehmens der Welt, soll illegal Parteien finanziert haben, auch die von Präsident Sarkozy. Ann-Christine Heckmann berichtet.
Von wegen Sommerloch. Die Betancourt-Affäre füllt derzeit die Zeitungen in Frankreich. Kein Tag ohne neue Vernehmungen, Durchsuchungen, Spekulationen. Vor allem die Vorwürfe gegen Arbeitsminister Eric Woerth sorgen für Zündstoff. Sarkozys Lieblingsminister wird Vetternwirtschaft und die Annahme von illegalen Parteispenden vorgeworfen. 8 Stunden lang wurde Woerth jetzt von der Finanzpolizei als Zeuge verhört. Der Minister weist weiterhin alle Anschuldigungen von sich. Sein Anwalt Jean-Yves Le Borgne. Eric Woerth war es wichtig, alle Erklärungen abzugeben. Er hat ja bereits mehrmals gesagt, dass er ungeduldig ist, vernommen zu werden. Er hat so viele Geschichten, Verdächtigungen und Behauptungen über sich ergehen lassen. Für ihn war das jetzt die Gelegenheit, damit Schluss zu machen. Woerth spielt den Unschuldigen, titelt die linksgerichtete Tageszeitung Libération. Seit Wochen wäscht der Minister seine Hände in Unschuld. Doch die Ermittlungen im Fall Betancourt könnten ihm tatsächlich zum Verhängnis werden. Der Name Woerth fällt erstmals Mitte Juni auf heimlichen Tonbandaufnahmen aus der Villa Betancourt, gefertigt vom Butler der 87-jährigen L'Oréal-Erbin. Damit will deren Tochter eigentlich nur die Unzurechnungsfähigkeit ihrer Mutter belegen, um an das Familienvermögen ranzukommen. Doch die Ermittler entdecken noch was ganz anderes. Ein Gespräch zwischen Liliane Betancourt und ihrem Vermögensverwalter Patrice Demestre. Darin erklärt Demestre, er habe Woerths Ehefrau Florence einen Job als Vermögensverwalterin verschafft, um dem Minister, so wörtlich, einen Gefallen zu tun. Mittlerweile hat Florence Woerth den Job zwar gekündigt, doch ihr Ehemann steht nicht gut da, auch wenn er jegliche Einflussnahme dementiert. Ich habe nie die Einstellung meiner Frau gefördert. Sie hat ihren ehemaligen Chef im Rahmen ihrer Arbeit bei einer Bank kennengelernt. Ich habe mit dieser Begegnung nichts zu tun. Brisant ist allerdings, dass Eric Woerth zu dem Zeitpunkt noch Haushaltsminister und damit auch für die Steuerfahndung zuständig war. Eine Prüfung bei Bettencourt fand aber nicht statt, obwohl diese damals bereits verdächtigt wurde, Millionenbeträge ins Ausland geschoben zu haben. Die sozialistische Opposition spricht von Interessenskonflikt und Vetternwirtschaft. Die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Ségolène Royal. Das ist doch ein korruptes System, wo öffentliche und private Gelder vermischt werden, wo der Gemeinnutz verschwindet, wo Leute an der Macht sind, die sich selbst bedienen, statt dem Land zu dienen. Das ist ein schlimmer Zustand für die Demokratie und die Republik. Auch Präsident Sarkozy soll vom Bettencourt-Vermögen schon profitiert haben. 150.000 Euro für seinen Präsidentschaftswahlkampf 2007. Das will zumindest die ehemalige Bettencourt-Buchhalterin Claire T. wissen. Sie hat bei der Polizei ausgesagt, das Geld sei über Minister Wörth und gleichzeitigem Schatzmeister der Sarkozy-Partei UMP an den Präsidentschaftskandidaten geflossen. Auch das dementiert Minister Wörth. Sein Amt als Schatzmeister hat er aber trotzdem abgegeben. Auch Präsident Sarkozy will die Buchhalterin 2007 des Öfteren in der Villa Bettencourt gesehen haben. Damals war der noch Bürgermeister des Pariser Nobelvororts Neuilly. Der Präsident aber dementiert und spricht von einer gezielten Verschwörung gegen ihn und die Regierung.
Et voilà qu'avec la réforme des retraites.
Seitdem wir die Reformen angegangen sind, werde ich als jemand beschrieben, der zu Frau Bettencourt geht, um Umschläge einzusacken. Das ist beschämend und es ist Zeitverschwendung.
Je veux dire simplement que c'est une perte de temps.
Der Präsident der Republik hat, selbst wenn die Vorwürfe gegen ihn stimmen, juristisch nicht zu befürchten. Während seiner Amtszeit genießt er Immunität. Sein Arbeitsminister ist allerdings zum Wackelkandidaten im Kabinett geworden. Wörth ist schwer angeschlagen. Der Mann, der sogar schon als neuer Premierminister gehandelt wurde und die umstrittene Rentenreform in Frankreich durchboxen soll, könnte bei der geplanten Regierungsumbildung im Herbst fliegen. Bis dahin sind die Ermittlungen im Fall Bettencourt mit Sicherheit noch nicht abgeschlossen.
Nicolas Sarkozy umgibt sich gern mit schönen und teuren Dingen, das hatten wir eben schon gehört. Dass er zurzeit den Bescheidenen mimt, ändert nicht viel an dieser Aussage. Zu den schönen Dingen gehören für einen richtigen Franzosen auch die Frauen. Ja, ja, ich weiß, das ist furchtbar frauenfeindlich, aber bitte sehr, bin ich Franzose, bin ich Sarkozy? Na also, Sarkozys Weiber, Teil 1, Cécilia.
Paris. Auf dem Rollfeld die Maschine des Präsidenten, Le Airbus. Dann aus dem Dunkel der Nacht eine schwere Limousine. Sanft, so sanft das Geräusch der Reifen auf dem Asphalt. Ah, les pneus françaises. 5:05 Uhr frühmorgens auf dem Aerodrom Nicolas Sarkozy, früher Charles de Gaulle. Und auf dem Gangway die Schritte des Präsidenten. Mon Dieu, welche Majestät, dieses Flugzeug. Airbus 330-200. Inneneinrichtung komplett neu. Früher 324 Sitze, jetzt 60. Konferenzzimmer. 200 Millionen Euro plus minus irgendwas. Doppelbett. Ankleidezimmer. Rauchsalon. Und die Badewanne. Keine Dusche. Badewanne. Duschen tun diese Amis. Leider nur Sitzbadewanne. Kleinen gute Pastis. Wermutstropfen sozusagen. Aber immerhin, Sitzbadewanne im Staatsflugzeug. Dieser Obama mit seiner Air Force One ist ein Zwerg dagegen. Ha, la grandeur. Triumphierend schlüpft der Präsident zwecks Einnehmen des Morgenbades aus seinen Stiefeletten. Gerade entspannt sich dieser Bauch de Waschbrett, doch plötzlich, zack, da ist es wieder. Er hat es gewusst. Immer wenn er seine Stiefeletten anzieht oder auszieht oder damit wirft oder sonst was, kaum taucht das Wort Stiefel im Gehirn des Präsidenten auf, da ist auch sie wieder präsent. Cecilia oder Miroschka, so hat er sie immer genannt. Zierlich, gerade mal 1,78. Die Sache mit Gaddafi, bulgarische Krankenschwestern befreit. Cecilia, sie war seine Stärke. So hat er das gesagt. Und sie war seine Achillesferse. Und sie hat es gesagt, öffentlich, in seinem eigenen Fernsehen. Ich sehe mich nicht im Job der First Lady. Ich fühle mich in Jeans und Cowboystiefeln am wohlsten. Suchend irrt der präsidentielle Blick durch den Seifenschaum. Abgehauen. These boots are made for walking and they are going to walk all over you. Und nur wegen dieser Affäre mit egal wem. Suchend irrt der präsidentielle Blick an die Stelle, wo der Ehering saß. Er selbst hat sie damals verheiratet für die erste Ehe. Mutter Spanierin, Vater aus Odessa und er als Bürgermeister. Warum soll ich diese Frau jemand anders geben? So hat er das gesagt. Naja, sagen lassen. Wozu hat man seine Pressefuzzis? 5 Kinder alles in allem. Fast 20 Jahre. Unzertrennlich. Kennedy und Jacqueline oder besser Napoleon und Josephine. Und jetzt weg. Perdu. Verloren an einen Werbemann. Amerikaner natürlich. Das ganz große Geld getauscht gegen die Weltmacht La France. Waterloo. Doch durch den gewaltigen Rumpf des präsidentiellen Flugzeugs geht dieses zärtliche Zittern. Ah, l'Airbus français. Es setzt sich fort in sanfte Wellen des Seifenschaums im Sitzbad. Ein gewaltiges Röhren. Und hoch schwebt das Flugzeug. Up, up and away. Denn über den Wolken muss der Seifenschaum grenzenlos sein. Und doch, you're breaking my girl.
HR2, der Tag. Nicolas Sarkozy gibt gerne mal den Ruppigen. Wie man hört, ist das bei kleinwüchsigen Menschen durchaus keine Seltenheit. Hau ab, du arme Sau, so hat er einen Besucher des Salon de l'Agriculture angeraunzt, der ihm nicht die Hand geben wollte. Das mag ein Ausrutscher gewesen sein. Dass er jugendliche Randalierer in den Vororten der Großstädte als Abschaum bezeichnete, wohl eher nicht. Damals wollte er die Banlieues mit dem Hochdruckreiniger säubern. Das ist zwar 5 Jahre her, aber Geschichte scheint sich zu wiederholen. In Grenoble hatten jugendliche tagelang randaliert, nachdem die Polizei einen fliehenden Casino-Räuber aus einer nordafrikanischen Einwandererfamilie erschossen hatte. Sarkozy erklärte, es werde einen wahrhaften Krieg gegen diese Jugendlichen geben. Christoph Wöss, ARD-Korrespondent in Paris. Ist das Methode? Greift Sarkozy immer dann, wenn es eng für ihn wird, zu groberem Gerät?
Ja, das ist zumindest bisher ein gängiges Muster, auf das er setzt, seit er Präsident ist. Und schon zuvor, wir erinnern uns, als Wirtschaftsminister unter Jacques Chirac, ist er den wenigsten Franzosen aufgefallen und im Ausland schon gar nicht, außer vielleicht wegen seines ziemlich schlechten Englisch. Aber so richtig in Erinnerung hat man ihn als Innenminister, der in der Zeit der Vorstadtkrawalle im Herbst 2005 den Law-and-Order-Mann gegeben hat, par excellence. Damit hat er sich von dem ja als weich und auch schon ein bisschen altersmilde geltenden Chirac abgesetzt, sich den Ruf des harten Machers erarbeitet. Und dieses Thema innere Sicherheit, das hat dann auch im Wahlkampf eine ganz zentrale Rolle gespielt und spielt es bis zum heutigen Tag.
Er ist heute in Grenoble aufgetreten. Er hat diese Drohung eines Kriegs gegen die Jugendlichen ausgeweitet auf alle Ausländer oder mit Ausländerhintergrund, die kriminell werden. Die sollen alle raus.
Ja, der sprach von einer Guerre nationale contre les voyous, also von diesem Krieg gegen Gauner und Kriminelle. Er sagt, mehr Videoüberwachung, längere Mindeststrafen, mehr elektronische Fußfesseln und er sagt erstmal nicht für wen, sondern er sagt, das braucht's jetzt einfach mal. Und das Härteste an der ganzen Geschichte ist, Straftätern mit Migrationshintergrund soll die französische Staatsangehörigkeit entzogen werden. Er bricht da mit einem Dogma der französischen Einwanderungspolitik und er bricht auch gleich noch mit einem weiteren Dogma. Wenn hier in Frankreich, das ist bisher so üblich, 2 Einwanderer, sagen wir mal aus den ehemaligen Kolonien, ein Kind bekommen, dann kriegt dieses Kind an seinem 18. Geburtstag automatisch die französische Staatsangehörigkeit. Und Sarkozy sagt nun, diesen Automatismus, den wollen wir nur aussetzen, wenn der Jugendliche vorher straffällig geworden ist. Die Opposition sagt, das ist uns zu pauschal, er stigmatisiert Einwanderer. Und Le Monde schreibt in der heutigen Ausgabe, das ist ein Tabubruch, das ist ja wie zu Zeiten des Vichy-Regimes. Die Regierung, die mit den Nazis kollaboriert hat, die hat seinerzeit sowas gemacht. Die hat 15.000 Menschen die französische Staatsangehörigkeit entzogen. Und wenn man länger in Frankreich lebt, dann merkt man schon einen Vergleich mit Vichy. Den stellen Franzosen nicht leichtfertig an.
Da ist er wieder, der alte Sarko, so kommentieren Zeitungen in diesen Tagen. Dazu kommt nämlich die Tatsache, dass der Präsident jetzt gegen Roma-Siedlungen überall im Land hart vorgehen will. Was war da der Hintergrund?
Na, da ist in Saint-Aignan was passiert vor einigen Tagen. Das war ein ähnliches Grundmuster wie in Grenoble. Es gab eine Verkehrskontrolle. Die Polizei hielt ein Auto an, in dem 2 Roma saßen, Miguel und Luigi. Aber das Auto hat nicht angehalten. Miguel sagt, ich habe nicht gesehen, dass da eine Polizeikontrolle war. Die Polizei sagt, doch, der hat uns ganz genau gesehen. Der hatte bloß keinen Führerschein und wollte nicht auffliegen. Deshalb hat er Gas gegeben. Und deshalb hat die Polizei geschossen auf das flüchtende Fahrzeug, hat den Beifahrer tödlich getroffen, einen 22 Jahre alten jungen Mann, und daraufhin gab es in den folgenden Tagen heftige Ausschreitungen in diesem kleinen Ort. Das ist nicht weit von Blois an der Loire. Autos haben gebrannt, Bäume wurden umgehackt, eine Bäckerei verwüstet. Und daraufhin zog Sarkozy vor die Kameras und sagte, ich gehe jetzt hart vor gegen, nicht diese Roma, sondern er sagte, ich gehe hart vor gegen die Roma und gegen alle Nichtsesshaften, alle gens de voyage, so nennt man sie in Frankreich. Man kennt sie, wenn man durch Frankreich fährt, am Rand mittlerer Städte gibt es da auf diese großen Wiesen, auf denen die Wohnwagen stehen, der Roma. Es gibt mehrere hundert solcher Lager, die meisten sind illegal, aber heute hat er klargemacht, nach Ablauf von 3 Monaten, und das hat er wörtlich so gesagt, nach Ablauf von 3 Monaten garantiere ich Ihnen als Präsident, existieren diese Lager nicht mehr in Frankreich. Und ich muss Ihnen sagen, als ich das gehört habe, ist es mir, obwohl ich von ihm viel gewöhnt bin, wirklich eiskalt den Rücken runtergelaufen.
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, das ist jetzt der Vorwurf gegen Sarkozy. Auch hier die Frage, ist das ein typisches Muster, Rassismus und Populismus als Ausweichstrategie, weil es eben innenpolitisch eng für ihn wird?
Also man kennt das schon von ihm und deswegen ist die Opposition auch nicht verwundert. Der Sprecher der Sozialisten, Benoît Hamon, hat jetzt gerade vor einer Stunde reagiert und er hat gesagt, das sei ein Discours usé, den Sarkozy da gehalten habe. Also eine altbekannte Rede, könnte man es übersetzen. Hamon sagt, je mehr die Gewalt steigt, desto lauter erhebt Sarkozy seine Stimme. Das kennen wir schon seit 2002, seit er für die innere Sicherheit zuständig ist. Und zugleich wird ihm aber vorgehalten, da erinnern die Sozialisten dann immer ganz gern dran, dass allein seit 2007, also seit er Präsident ist, immerhin 11.000 Polizistenstellen gestrichen worden sind. So nach dem Motto, er redet zwar laut, macht aber eigentlich das Gegenteil. Und die Grünen argwöhnen, er will vielleicht doch bloß ablenken von seinen Misserfolgen, denn seine Partei steht ja immer noch im Verdacht, in den Betoncourt-Skandal verwickelt zu sein. Seine Umfrageergebnisse sind im Keller und die Rentenreform, die er im Herbst vorhat, die wird die Menschen, das kann man jetzt schon sagen, in Massen auf die Straße treiben.
Populismus und Rassismus als Ausweichstrategie, das war Christoph Wöss, ARD-Korrespondent in Paris. Nun ist es ja nicht so, als wenn Nicolas Sarkozy und seine Regierung nur innenpolitische Probleme hätten. Nicht nur randalierenden Jugendlichen in Frankreich, auch dem Terrornetzwerk Al-Qaida in Nordafrika hat der Präsident den Krieg erklärt, nachdem eine französische Geisel von Al-Qaida-Terroristen ermordet worden war. Michel Germano, ein Ingenieur und Entwicklungshelfer, der im April im Niger entführt und dann in den Norden Malis verschleppt worden war. Alexander Göbel berichtet.
Im Norden des Niger hatte Michel Germano eine Schule für Tuareg-Kinder gebaut. Danach war ein Gesundheitszentrum geplant. Doch zum Bau kam es nicht mehr. Der 78-jährige Weltenbummler aus Bordeaux ist tot. Hingerichtet in der Wüste von Terroristen. Am vergangenen Sonntag hatte der arabische Sender Al Jazeera eine Tonbandaufnahme ausgestrahlt, die Germanos Ermordung bekannt gab. Die Entführer hatten zuvor ein Ultimatum gestellt, um die Freilassung inhaftierter Islamisten zu erreichen. Für den Terrorexperten Mathieu Guider trägt der Fall Germano die eindeutige Handschrift von Al-Qaida im islamischen Maghreb, kurz ACMI.
Elle utilise ses prisonniers de guerre, ses otages, qui sont pour elle, de son point de vue, des prisonniers de guerre.
Entführte Ausländer sind für die Terroristen nichts anderes als Kriegsgefangene, die sie als Trumpf bei Verhandlungen benutzen, um Lösegeld zu bekommen oder verhaftete Genossen freizupressen. Wenn eine westliche Regierung nicht mehr verhandeln will, dann geht Al-Qaida bis zum Äußersten und tötet seine Geiseln. Die Stimme auf dem Al-Jazeera-Tonband wurde jedenfalls dem Chef dieser Gruppe zugeschrieben, Abu Musab Abdel-Wadud. Er sprach allerdings nicht mehr von Gefangenenaustausch, sondern von Rache für die Tötung von 6 Kameraden bei einem so wörtlich feigen Einsatz Frankreichs. Damit meinte er eine gemeinsame Operation von mauretanischen und französischen Eliteeinheiten Ende vergangener Woche. In den Bergen von Tessalit im Norden Malis hatten die Soldaten in Wüstencamps von Al-Qaida vergeblich nach der französischen Geisel gesucht und 6 Terroristen erschossen. Frankreichs Staatspräsident Sarkozy beeilte sich, den erfolglosen Befreiungsversuch zu rechtfertigen. Mauretanien habe Frankreich um Hilfe gerufen, weil es einen Al-Qaida-Angriff erwartete.
Dans le cadre de la coopération que la France apporte au pays du Sahel menacé par Al-Qaida.
Frankreich arbeitet mit den Staaten zusammen, die von Al-Qaida bedroht werden. Und in diesem Zusammenhang sind wir der Bitte Mauretaniens nachgekommen, das Land im Kampf gegen Terroristen zu unterstützen. Die Al-Qaida-Basis, die zerstört wurde, galt nach unseren Informationen als Aufenthaltsort der entführten Geisel. Wir waren überzeugt, dass Michel Germanos Leben in großer Gefahr war. Und deswegen haben wir gehandelt. Leider haben wir Germano dort nicht vorgefunden. Und nun können wir nur noch seinen Tod bestätigen.
Aujourd'hui, il est mort.
Sarkozys Pressekonferenz im Élysée-Palast war eine Kampfansage. Frankreich will in die Offensive gehen gegen die Wüstenfiliale von Al-Qaida und das hat seine Gründe. Die Entstehung des Terrornetzwerks hat viel mit Frankreichs Kolonialvergangenheit in Nordafrika zu tun. Vor 3 Jahren ist ACMI aus der GSPC hervorgegangen, der Widerstandsbewegung der algerischen Islamisten, die wiederum im blutigen Bürgerkrieg der 90er Jahre ihre Wurzeln hat. Frankreichs langjährige Unterstützung für das westlich orientierte Regime von Präsident Bouteflika werten Algeriens Islamisten seitdem als Aggression, als Verrat an den wahren Muslimen. Aber Frankreich hat neben dem Terrorkampf auch handfeste wirtschaftliche Interessen, die es im Sahel verteidigen will. Die Kernkraftwerke der Grande Nation werden schließlich auch mit Uran aus dem Niger betrieben. Die mauretanisch-französische Kommandoaktion im Norden Malis führt unterdessen zu Verstimmungen in der Region. Und das ausgerechnet jetzt, wo Algerien, Mali, Mauretanien und Niger endlich ein gemeinsames Militärkommando gegründet haben, um gegen ACMI vorzugehen. Malis Regierung kritisiert, sie sei über den geheimen Angriff französischer Soldaten auf malischem Territorium nicht informiert gewesen. Mauretanien und Mali streiten sich schon lange um den korrekten Umgang mit bewaffneten Islamisten. Mauretanien setzt auf die harte Linie. Mali hingegen fährt einen konzilianten Kurs. Im Februar übergab Malis Regierung 4 inhaftierte Islamisten an ACMI im Austausch für den entführten Franzosen Pierre Kamat. Die mauretanische Strategie hat nun im Falle Germano nicht zum Erfolg geführt. So sieht sich nun Mali bestätigt. Und auch Pierre Kamat selbst sieht das so. Natürlich sind die Risiken da ganz enorm. Wenn eine solche Operation dazu dienen soll, eine Geisel zu befreien, dann muss man schon ganz genaue Informationen darüber haben, mit wem man es wann und wo zu tun hat, wo die Geisel sich befindet. Und man muss wissen, dass man das Leben der Geisel mit einem solchen Einsatz aufs Spiel setzt. Fest steht, die so wichtige grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Sahelländer gegen die Islamisten dürfte unter Frankreichs Engagement gelitten haben. Und möglicherweise ist durch den Pariser Alleingang nun auch das Leben zweier Spanier in großer Gefahr, die noch immer in der Gewalt von Al-Qaida sind.
Regardez-moi, je suis le plus beau du quartier, je suis le bien-aimé, dès qu'on me voit, on se sent tout comme envoûté. Comme charmé, lorsque j'arrive, les femmes elles me frôlent de leur regard penché. Bien malgré moi, oui, je suis le plus beau du quartier.
Le plus beau du quartier, der schönste des Quartiers. Ein Lied von Carla Bruni, für die wohl der kleine Niki der schönste im Quartier gewesen sein muss. Immerhin hat sie ihn geheiratet. Sarkozys Weiber, Teil 2. Carla.
Der Jet des Präsidenten. 900 Kilometer Reisegeschwindigkeit. Reichweite 16.000. Unter den Flügeln Anti-Raketenabwehr. Schwanzflosse größer als die beim Boeing 747 dieses George Bush. George W. Bush. Sarkozy hüllt sich in seinen Bademantel. Ah, dieser Bauch, der war Sprett. In der rechten Hand das Handy. Aber es geht nicht. Nicht jetzt. Anrufen bloß nicht jetzt, am frühen Morgen dieses strahlenden Tages. Ein Tag wie Austerlitz übrigens. Langsam hebt der Präsident das Handy ans Ohr. Nein, lieber nicht. Filmstars ruft man nicht an beim Dreh. Nicht am Set. Denn sie dreht. Jetzt wieder. Am Dienstag war es schon mal soweit. In der Pariser Rue Mouffetard, nahe dem Pantheon. Da kennt er sich aus. Da ruhen die Unsterblichen der Nation. Und also, nicht demnächst, aber irgendwann, auch er. Dort also dreht sie. Mit dem großen Woody Allen. Mindestens 1,66. Wie er, Nicolas. Ein großer Auftritt. Er weiß es noch genau. Carla spielt eine schöne Frau. Carla trug eine Baguette in den Supermarkt. Carla hat einmal eine Baguette in den Supermarkt getragen. Carla hat zweimal eine Baguette in den Supermarkt getragen. Carla hat 32 Mal eine Baguette in den Supermarkt getragen. Klappe, Carla, Baguette, die 32. So haben sie geredet. Und er war dabei am Set. Vor ihm diese schöne Gemahlin. Neben ihr Woody Allen und hinter ihm das Pantheon. Aber das hatten wir schon. Carla. Unglaublich gut haben Woody Allen und Carla miteinander gelacht und gescherzt. Und wieder haben sie die Szene durchgesprochen. Carla trägt die Baguette in den Supermarkt. Und dieser Charme. Vielleicht bin ich gar keine Schauspielerin, so hat sie gebeichtet. Vielleicht bin ich völlig unbegabt. Mais non, chérie. Aber so eine Gelegenheit kann ich mir nicht entgehen lassen. Wenn ich eine Großmutter bin, möchte ich sagen können, dass ich einen Film mit Woody Allen gemacht habe. Und ich? Stolz auf eine Nebenrolle in einem albernen Film. Mit Woody Allen. Ist Woody Allen Gott? Und ich? Oder im O-Ton, et moi?
kein bisschen stolz auf die Ehe mit ihm, Inhaber eines Flugzeuges mit Sitzbad und Doppelbett, mit Rauchsalon, mit, ah, dieser Waschbrettbauch. Wofür? Blitzschnell fährt die linke Hand in die Bademanteltasche. Raus mit dem Handy. Die Nummer stimmt. Klack, klick, klick, klick. Die Nummer. Und was hören wir da? In 12.000 Meter Höhe? Der Inhaber ist nicht erreichbar. Bitte rufen Sie später wieder an. In einer scharfen Linkskurve legt sich die Maschine wie auf die Seite. Aus der Wanne schwappt der Seifenschaum und in den Pfützen steht traurig der Präsident. Unter den Wolken die faden Konturen eines faden Landes. Ein kleiner Weiler, ein kleiner Ort. Ja, das ist es. Waterloo.
HR2, der Tag. Es steht nicht gut um Frankreich. Zeitungen sprechen vom bevorstehenden Nervenzusammenbruch einer ganzen Nation, von einer frustrierten Republik, von einer zerbröselnden Gesellschaft. Und eins der kräftigsten Symbole dafür ist das jämmerliche Abschneiden der Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Südafrika. Vor allem das skandalöse und pflegelhafte Verhalten einiger Kicker während der WM und besonders danach. Verrat am Vaterland, heißt es allenthalben. Das muss jetzt anders werden, aus Paris. An Christine Heckmann.
Sportliches Desaster, Spieleraufstand, Trainerbeleidigungen, damit soll jetzt Schluss sein. Der französische Fußballverband will abschließen mit der verkorksten Fußballweltmeisterschaft und dem skandalösen Verhalten seiner Spieler. Das Image der Bleus, ja die Ehre Frankreichs, müsse wiederhergestellt werden. Der neue Trainer Laurent Blanc fackelt nicht lange. Beim nächsten Freundschaftsspiel gegen Norwegen am 11. August lässt er alle 23 Spieler aus dem WM-Kader zu Hause. Dafür bekommt er Rückendeckung vom Verband. Der Präsident der französischen Profiliga, Frédéric
Thierry.
Das ist eine mutige und symbolische Entscheidung, keinen der 23 spielen zu lassen. Danach muss man dann einen Schlussstrich ziehen und die besten Spieler aussuchen. Eine Kollektivsperre für unsportliches Verhalten. Das ist die erste Strafe als Antwort auf die Trainingsverweigerung der französischen Elf bei der WM in Südafrika. Und auch weitere Sanktionen gegen einzelne Spieler, die den Boykott angezettelt haben, schließt der Verband nicht aus. Auch der geschasste Nationaltrainer Raymond Domenech, derzeit in der Bretagne untergetaucht, wird sich wohl nochmal beim Verband in Paris zeigen müssen. Der neu gewählte Interimspräsident des französischen Fußballverbandes, Fernand Duchossois, will Domenech vorladen.
Je convoquerai Raymond Domenech dans les jours à venir. Des faits inacceptables, contraires à l'éthique.
Domenech habe inakzeptable Dinge getan, die gegen die Berufsethik verstießen, so Duchossois. Beim WM-Vorrundenspiel gegen Südafrika hatte der Nationalcoach seinem Trainerkollegen den Händedruck verweigert. Das kam nicht nur in Frankreich schlecht an. Jetzt soll das schlimme WM-Kapitel samt Horrorgeschichten um Ribéry und Co. endlich abgeschlossen werden. So will es der Verband. Doch die Fans wollen mehr.
Domenech, Ribéry,
Benzema, Evra, raus mit denen. Und ohne Abfindung, bitteschön. Denn die haben sich während der WM wirklich beschämend verhalten und ein desaströses Bild von Frankreich in der ganzen Welt hinterlassen. Der Verband verspricht einen Neustart. Die Spitze organisiert sich neu. Laurent Blanc will die Nation wieder zum Träumen bringen. Dabei soll auch der Weltmeister und Weltfußballer von 98 Zinedine Zidane helfen. Zizou soll unter anderem im September beim Trainingslager der Bleus eine Rede an die Spieler halten. Zidane hatte das Verhalten der Mannschaft in Südafrika ziemlich mitgenommen. Natürlich sind wir alle sehr enttäuscht. Ich besonders, weil ich selbst das Nationalmannschaftstrikot lange getragen habe und es war für mich das Schönste überhaupt. Und sie jetzt in der Situation zu sehen, das ist sehr heikel und schwierig. Laurent Blanc will nächste Woche sein Aufgebot für das Freundschaftsspiel im August bekannt geben. Danach stehen noch weitere Personalentscheidungen an. Bayern-Star Franck Ribéry und sein Nationalmannschaftskollege Karim Benzema haben ein Verfahren wegen Sex mit einer minderjährigen Prostituierten am Hals. Blanc hat bereits erklärt, für beide gelte die Unschuldsvermutung, sie seien also prinzipiell einsetzbar. Die endgültige Entscheidung aber steht noch aus.
Es steht nicht gut um Frankreich, ich glaube, das sagte ich schon. Und für viele Franzosen ist daran in allererster Linie Präsident Sarkozy schuld. Er ist zurzeit nicht allzu beliebt, das wird man bei aller Zurückhaltung wohl sagen können. Das hat zunächst einmal mit seiner politischen Leistung zu tun. Wir werden gemeinsam eine neue Seite der Geschichte schreiben, das hatte Sarkozy am Wahlabend im Mai 2007 versprochen. Er ist in den 3 Jahren zum Meister der leeren Versprechen geworden. Rodolphe Kemelli, Pariser Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, was hatte er denn alles versprochen?
Er hat versprochen, mehr arbeiten, länger arbeiten für mehr Geld. Jetzt
läuft es durch die geplante Rentenreform darauf hinaus, dass man länger arbeiten wird für weniger Geld. Und das verdrießt die Franzosen. Da kündigt sich ein heißer Herbst an, denn die Gewerkschaften wollen das nicht akzeptieren. Aber das ist nur eine Sache des traurigen Bildes. Er hat auf allen Gebieten versprochen, Reformen rundum, hat aber im März angesichts der Widerstände und der leeren Kassen bereits eine Reformpause verkünden müssen. Als erstes wurde die Justizreform formell aufgeschoben, vor der Regionalwahl im Frühling. Aber es gibt noch mehr. Der Präsident ist unbeliebt wegen seiner großartigen Auftritte. Er verordnet anderen Leuten das Sparen, kauft sich aber selber für 176 Millionen Euro einen neuen Airbus, den die Franzosen spöttisch nennen Air Sarko One. Gleichzeitig wurde auch eine Dassault 7X eingekauft für 50 Millionen, genannt Air Carla One. Noch kein Minister hat sie benutzt, obwohl sie eigentlich ein Regierungsflugzeug ist. Alles das ist sehr schlecht. Es gibt die Korruptionsgeschichten, die nahe an ihn herangehen, seit der ihm nahestehende Minister Eric Wirth eng liiert mit Madame Bettencourt, der reichsten Mann Frankreichs, die Spenden an Politiker gegeben hat und auch dass die Vermutungen reichen in eine gefährliche Nähe zu Sarkozy. Das geht auf der ganzen Linie nicht gut. Kein Präsident war so unbeliebt während seiner Amtsjahre wie Sarkozy, das bereits in kurzer Zeit wurde.
Die nicht eingehaltenen Versprechen sind das eine, das andere ist Sarkozys Amtsführung. Wir hatten zu Beginn der Sendung zwar gehört, dass er sich mit Bling Bling zurzeit etwas zurückhält, den Airbus mal ausgenommen, aber trotzdem bleibt ja der Eindruck, dass Sarkozys Amtsführung zu viel Privatheit, ja Intimität einbringt.
Das ist richtig. Davor haben sich die meisten früheren Präsidenten Frankreichs sehr gehütet. Ihr Privatleben haben sie nicht an die große Glocke gehängt. Ihre Frauen haben sich auf Einweihungen von Ausstellungen beschränkt und auf Wohltätigkeitsaktivitäten. Sie sind nicht groß hervorgetreten. Sie waren nicht vorlaut. Sie haben keine politische Rolle verlangt, was Carla Bruni auch nicht tut. Aber sie ist eben viel mehr im Blickfeld, als die Franzosen das gewohnt sind. Und es entspricht dem doppelten Anspruch nicht, den die Franzosen an ihren Präsidenten stellen. Er soll einerseits ein einfacher Mann sein mit demokratischen Allüren, auf der anderen Seite soll er königlich auftreten. Weder das eine noch das andere stimmt bei ihm.
Das Präsidentenamt in Frankreich hat ja etwas Monarchistisches von der Konstruktion her schon. Der Präsident schwebt über allen Parteien, über den politischen Alltag. So ist es wenigstens gedacht. Sarkozy mischt sich sehr viel in die politische Aktualität ein. Ja, wir würden eigentlich sagen, ein gutes Zeichen, aber das nimmt man ihm auch irgendwie übel.
Man nimmt es ihm übel, weil er es auf Gebieten tut, die ihn eigentlich nichts angehen. Und obwohl er mehr von der Verfassung her mehr Vollmachten hat als der amerikanische Präsident, ist er zu präsent im Alltag. Heute war er in Grenoble und hat ein neues Sicherheitsprogramm proklamiert. Da wurde vor 14 Tagen etwa ein Gangster erschossen nach einem Überfall auf ein Spielcasino. Und in dem Viertel, aus dem der Gangster stammte, gab es tagelang Unruhen. Polizisten wurden beschossen. Jetzt hat Sarkozy wieder ein neues großes Programm. Es soll die Möglichkeit geben, Leuten, die sich am Leben von Polizisten vergreifen, die französische Nationalität abzuerkennen. Das zieht natürlich auf Einwanderer. Es sollen Mindeststrafen für Gewaltverbrechen verhängt werden. Es sind Todesdrohungen ausgesprochen gegen Polizisten, die an dieser Schießerei beteiligt waren. 20 Polizistenfamilien mussten evakuiert werden aus Grenoble. Sozialhilfen für Illegale werden in Frage gestellt, heute von Sarkozy. Und er hat gesagt, alles, was geschehe, sei die Folge von 50 Jahren ungeregelter Einwanderung. Das wird viele Proteste erregen auf Seiten der humanitär Gesinnten und formell auch auf Seiten der Linken. Er weiß aber, dass er damit beim Volk viel Rückhalt findet und viel Zustimmung. Und deshalb wird das wohl auch getan haben.
Der französische Präsident, eine Art König für die Demokratie, das war aus Paris Rudolf Kimmerly. Angel, Angel, when will those clouds all disappear? Angel, Cecilia und Carla, die ehemalige und die jetzige Gemahlin des französischen Präsidenten, hatten wir uns schon vorgenommen. Jetzt kommen wir zur wahren Liebe des kleinen Nicolas. Völlig logisch, wer das ist.
Der Jet des Präsidenten. Flughöhe 800 Meter. In der präsidentiellen Sitzbadewannenkabine auf dem Boden rausgeschwapptes Seifenschaumwasser. In der Pfütze schwimmen die Stiefeletten des Präsidenten. Carla, die Schlampe. Mick Jagger? Pah. Eric Clapton? Pah. Aber jetzt dieser Woody, unerträglich. Er greift zum Handy. Wieder dieses Klick, Klick, Klick. Und besetzt. Angela. Sie redet. Sie redet immer dieser Tage. Mit diesem Obama, mit diesem Cameron, mit diesen Griechen, mit Ackermann. Immer wieder mit diesem Ackermann. Und er? Ackermann, Ackermann, toute la nuit. Und er, der Präsident der Grande Nation? Klagend streckt der kleine Prinz die Ärmchen in die Höhe. Wieder legt sich die Maschine in eine Kurve. Wieder schwappt das Seifenwasser um die präsidentiellen Füße. Sie sind so rund. Angelas Arme. Die Macht am Rhein. Rund und weich, die weißen Arme. Er summt. Mamachi, schenk mir ein Pferdchen. Ein Pferdchen wär mein Paradies. Angela, wird er sagen. Ich habe Frankreich zurückgeführt in die NATO. Ich habe der Liebe genossen im Hotel Winter Palace zu Luxor. $1,000 pro Nacht. Ich residierte beim Scheich von Abu Dhabi. Aber alles ist eitel, wie das mein Freund Silvio immer sagt. Angela, ich brauche Sie. Sie sind, was wir Männer brauchen. Deutschland, reiche Mutter. In deren Busen Milch und Honig. Jemand hebt ab. Es ist Joachim. Joachim Sauer.
Hallo, Niki. Nö, die ist nicht da. Versuch's doch mal in Bayreuth.
Bayreuth. Waterloo? Ach was. Wagner. Götterdämmerung.
Womit wir beim deutsch-französischen Verhältnis wären, das ungemein wichtig ist für Europa, sagen zumindest die Fachleute. Und zurzeit ist dieses Verhältnis nicht besonders gut, heißt es. Naja, das ist leicht dahergesagt. Schauen wir mal genauer hin. Nehmen wir die Auseinandersetzung um eine europäische Wirtschaftsregierung, die vor allem von Frankreich angestrebt wurde und wird. Dem Namen nach gibt es dieses Gouvernement Économique seit Juni dieses Jahres. Ulrike Gero, Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations. Wie sieht das denn inhaltlich aus?
Also ich glaube, inhaltlich ist es tatsächlich so, dass Deutschland oder Frau Merkel in dieser Hinsicht erstmal Lippendienst getan hat, indem man den Begriff akzeptiert hat. Der Begriff ist nicht neu. Die Franzosen fordern in der Tat seit Einführung oder seit Begründung des Euros, damals mit dem Maastrichter Vertrag 1992, auch ökonomische Harmonisierung. Das ist im Übrigen auch sinnvoll. Also diese Debatte ist nicht neu. Und es war tatsächlich Deutschland, das sich jetzt 18 Jahre lang dagegen gewehrt hat, jenseits der monetarischen Union, also der Währungsunion, eben auch eine Wirtschaftsregierung einzurichten. Jetzt haben wir immerhin ein Lippenbekenntnis, der Begriff ist auf dem Tisch, er muss mit Inhalten gefüllt werden und darum geht es in den deutsch-französischen Streit.
Die Inhalte, die Sarkozy gewollt hatte, war, es soll ein neues Gremium geben, ein ständiges Sekretariat, die Wirtschaftsregierung sollte nur für 16 EU-Mitgliedstaaten gelten. Das scheint alles weg vom Tisch, Frau Merkel hat das offenbar wegdebattiert, also nichts übrig von dem, was Sarkozy eigentlich wollte?
Das sieht sich tatsächlich so aus, als wenn da momentan nicht viel übrig ist. Wir haben uns darauf geeinigt, das ist, glaube ich, auch vernünftig, dass wir die wirtschaftliche Koordinierung natürlich im Rahmen von 27 machen müssen. Natürlich sind nur 16 Staaten der Europäischen Union derzeit im Euro, aber mit Ausnahme von Großbritannien und Schweden haben die anderen eine Perspektive, in den Euro zu kommen. Also macht es Sinn, die wirtschaftliche Koordinierung direkt auf der Ebene der EU-27 anzusetzen. Das war einer der großen Streitpunkte zwischen Deutschland und Frankreich in den vergangenen Monaten. Es ist auch in der Tat etwas strittig, was sich Sarkozy unter so einem, ich sag mal, Rat der Weisen oder unter einem Gremium vorstellt oder unter einem Sekretariat. Wichtig wäre jetzt erstmal zu gucken, wie wir überhaupt über aggregierte europäische Wirtschaftsdaten kommen. Das heißt, so eine Art Sachverständigenrat, wie Deutschland ihn zum Beispiel hat, der Empfehlungen gibt für die Wirtschaftspolitik in Deutschland. Das wäre ein vernünftiger Ansatz, um überhaupt darüber nachzudenken, wie wir auf europäischer Ebene zu aggregiertem europäischen Wachstum kommen können.
Einen Kompromiss hat es ja gegeben. Bei den Sanktionen gegen Mitgliedstaaten, die den Stabilitätspakt nicht einhalten, haben die Deutschen auf die Option des Ausschlusses verzichtet. Ob endgültig oder vorläufig, das steht noch dahin. Das war dann doch ein kleiner Sieg für die Franzosen.
Naja, was heißt, die Deutschen haben darauf verzichtet? Das ist vertraglich nicht vorgesehen, ja. Und da hat sich natürlich die deutsche Debatte auch ein bisschen überhaspelt, als wenn Deutschland irgendwelche Leute aus dem Euro rausschmeißen könnte. So ist das vertragsrechtlich einfach nicht vorgesehen. Das war ein bisschen auch, ich sag mal, der Bild-Zeitungspresse geschuldet. Ich glaube auch nicht, dass das vernünftige Maßnahmen sind. Wir haben ja gesehen, auch mit dem griechischen Rettungspaket, wir hängen oder sitzen alle in einem Boot. Und es geht darum, dieses Boot stark zu machen mit gemeinsamen Regeln. Dazu zu sagen, wir suspendieren Stimmrechte oder wir cutten Kohäsionsfonds, sind sicherlich Strafmaßnahmen, die in letzter Konsequenz auch nicht gut tun. Wir haben nichts davon, dass ein Land innerhalb der Eurozone bestraft wird oder baden geht, abgesehen davon, dass wir diese Sachen auch im Zweifel nicht durchsetzen können. Erinnern wir uns daran, auch Deutschland hat 2003 den Stabilitätspakt gebrochen. Wir haben keinen blauen Brief aus Brüssel bekommen, wir sind nicht sanktioniert worden. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen, worum man sich erinnern sollte, wenn es jetzt um andere Länder geht.
Es gibt ein anderes Beispiel, die berühmte Mittelmeerunion, die Sarkozy im Wahlkampf 2007 versprochen hatte, natürlich unter französischer Führung. Die ist zwar 2008 gegründet worden, aber sie soll nun alle EU-Mitgliedstaaten umfassen. Danach wäre Deutschland auch ein Mittelmeerland. Ein Sieg Angela Merkels gegen Nicolas Sarkozy?
Nein, die Mittelmeerunion war von Anfang an gedacht als Gesamtunion zwischen der oder Absprachen zwischen der Europäischen Union und den Mittelmeeranrainerstaaten auf der afrikanischen Seite oder nordafrikanischen Seite. Es ging damals nur darum, welche Länder sozusagen potenziell Anspruch hätten, das Sekretariat zu besetzen, und das waren die Südschienenländer. Ist das jetzt ein Kompromiss? Ich glaube, dass die gesamte Idee der Mittelmeerunion sehr frankreichlastig war. Da ging es in der Tat sehr um auch französische Energieinteressen, französische Industrieinteressen. Es war ein bisschen so die französische Revanche, wenn man das so nennen möchte, dafür, dass Deutschland sich sehr stark für den Osten Europas stark gemacht hat und natürlich auch vom Osten Europas extrem profitiert. Wir sind ja das Land, das am meisten nach Osten hineingegangen ist und davon Handel und so weiter profitiert. Und die Franzosen wollten so ein bisschen, ich sag mal, ihren Hinterhof in Anführungsstrichen vielleicht haben mit der Mittelmeerunion. Das ist natürlich gesamteuropäisch auch sinnvoll. Wir müssen an die südlichen Anrainer denken. Wenn wir gucken, was dort an Flüchtlingsströmen zum Beispiel ist, dann müssen wir uns schon fragen, wie gehen wir mit diesen südlichen Nachbarn um. Insofern ist das Konzept als solches der Franzosen gar nicht dumm. Aber wie die Franzosen das angefangen haben, das war natürlich so ein bisschen mit Grandessa-Manier à la Sarkozy. Und das hat Frau Merkel sicherlich nicht gepasst.
Die Machtbalance zwischen Frankreich und Deutschland hat sich verschoben, so hört man allenthalben. Ja gut, das ist Schlagzeilendeutsch. Was steckt denn dahinter? Was ist damit gemeint?
Na, das ist nicht Schlagzeilendeutsch. Das ist schon sehr strukturell und man sollte da ein Auge drauf halten. Zwischen 1949 und 1989, als die Welt sozusagen auch vom Kalten Krieg geprägt war und von den Strukturen, gab es das geflügelte Wort eines berühmten Harvard-Professors Stanley Hoffmann, der hat gesagt, es geht zwischen Deutschland und Frankreich um die Symmetrien der Asymmetrie. Gemeint war damit, Frankreich war politisch stark, hatte einen Sitz in der UNO, im Sicherheitsrat, Deutschland war wirtschaftlich stark. Es ging immer um den politischen Riesen Frankreich und den politischen Zwerg Deutschland und um den ökonomischen Riesen Deutschland versus den ökonomischen Zwerg Frankreich. Das hat sich insofern verschoben, als das natürlich mit der Wiedervereinigung Deutschland einfach souverän geworden ist und einen ganz anderen Auftritt international hat. Wir fordern ja zum Beispiel auch einen deutschen Sitz im UN-Sicherheitsrat und so weiter. Das heißt, politisch hat sich die Machtbalance hin zu Deutschland verschoben und ökonomisch hat sie sich auch hin zu Deutschland oder noch mehr hin zu Deutschland verschoben, weil wir in den letzten 2, 3, 4 Jahren beobachten können, dass Deutschland Frankreich abgehängt hat. Die Franzosen haben nicht so sehr ihre Hausaufgaben gemacht, ihre Strukturreformen gemacht. Das Land ist wirtschaftlich sehr weit hinter Deutschland zurückgefallen und das verschiebt die ökonomische wie die politische Machtbalance zugunsten Deutschlands. Das macht den Franzosen Sorgen, denn dahinter steht natürlich dieses deutsche Gebaren, wir können auch alleine. Und das merken die Franzosen und fühlen sich da natürlich pikiert.
Und die deutschen Regierenden, also Angela Merkel vor allen Dingen, so hört man, die lässt das den Sarkozy auch merken. Stimmt das?
Ich glaube, dass das stimmt. Das, was dahinter steckt, ist eben, dass wir die Politik, die vielleicht so zu Kohls und Mitterrands und Jacques Delors Zeiten noch Politik war, nämlich, dass man sozusagen deutsch-französische Beziehungen um jeden Preis macht, also um jeden Preis auch für die Franzosen die Kartoffeln aus dem Feuer holt, dass diese Zeiten vorbei sind. Da hat sich einfach sehr viel geändert und jetzt geht es tatsächlich darum, auch den Preis der deutsch-französischen Beziehung zu beziffern. Man will Frankreich, man braucht Frankreich, auch die Deutschen wissen, auch Frau Merkel weiß, dass sie innerhalb der EU alleine nicht Elefant im Porzellanladen sein kann. Wir brauchen Allianzpartner und Deutschland und Frankreich sind kritische Masse in der EU. Noch gibt es kein anderes Paar in der Union, das diese Tandemfunktion erfüllen kann. Aber wir wollen, dass die Franzosen das sozusagen, wir lassen die Franzosen spüren, dass das immer mehr zu deutschen Bedingungen zu passieren hat, einfach weil wir so weit mehr der Treiber sind und das führende Land in der Europäischen Union. Und das pikiert natürlich die Franzosen.
Aus der Balance gekommen, Ulrike Guerot über das deutsch-französische Verhältnis. Und zum Trost und zum Ausgleich haben wir jetzt noch was Nettes über Frankreich.
An der Riviera, wo ich weilte, da ragt ja das Meer, also geht das Meer direkt bis ans Ufer und das ist das Originelle da, ne? Und dann all die schönen Dörfer dort, Cannes und Nizza und so, nicht? Cannes, Nizza gewesen sein. Aber das Dumme ist, da ragen so dicke Rohre ins Meer hinein. Das ist für die Abwässer, wissen Sie, von Hotels, in denen man da wohnt. Ne? Ja, ja. Wenn man jetzt schwimmt, trifft man immer alte Bekannte. Nein, das gilt nicht, das gilt nicht. Nein, das war nicht so besonders. Nein, pfui, pfui. Bäh, bäh. Naja, darum heißt ja die Gegend da auch Côte d'Azur.
Streiks, Straßenschlachten, pflegelhafte Nationalfußballer, Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, eine reformunwillige Gesellschaft und eine unfähige Regierung. So stellt sich Frankreich zurzeit dar. Nicht nur von außen betrachtet. Die meisten Franzosen sehen das wohl auch so. Sie und ihre ebenso nutzlosen und schändlichen Minister am Rande der Unehrlichkeit und Lächerlichkeit schaffen es nicht, das französische Volk zu befriedigen. Das hat Brigitte Bardot zu Nicolas Sarkozy gesagt. Und was die Bardot sagt, gilt. Und wenn ein gewisser Herr Berlusconi in Italien jetzt frohlocken sollte, weil er in dieser Sendung nichts abbekommen hat, ganz ruhig bleiben, den knöpfen wir uns nächste Woche vor. Das wollten wir nicht versäumen, Ihnen mitzuteilen, werte Hörerinnen, werte Hörer. Das war der Tag am Freitag mit Peter Zudeik.
HR2 Kultur Podcast. Nutzen Sie den Tag, wann immer Sie wollen. Der Tag. Gebühren für gutes Programm.